Auch eine noch, der Fernsehpodcast.
Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 16. Folge Auch eine noch, der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, unterhalten uns heute über drei Serien, die, wie heißt es so schön, einen Blick hinter die Kulissen werfen. Unter dem Titel Das Netz beschäftigen sich eine deutsche und eine österreichisch-britische Serie passend zur Fußball-WM in Katar mit den Abgründen des Fußballgeschäfts. Sehen könnt ihr Das Netz im Ersten und in der ARD-Mediathek. Danach geht es um die Serie Safe bei ZDF Neo bzw. in der ZDF-Mediathek. In Safe will die deutsche Oscar-Preisträgerin Caroline Link in ihrer ersten Arbeit fürs Fernsehen zeigen, wie Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen funktioniert. Schließlich geht's noch einmal zurück in die ARD-Mediathek in unserer heutigen öffentlich-rechtlichen Ausgabe Nummer 16. Dort startet die zweite Staffel der trotz Grimme-Preis ein bisschen untergegangenen Polit-Satire Parlament, wie Das Netz, eine europäische Gemeinschaftsproduktion übrigens. Lieber Jan, keine Angst heute, dein verstockendes Lachen kündigt schon eine gewisse Anspannung an.
Ja, ich habe schon gedacht, dass ich mich mal so vorbereite, wie man sich auf so Quiz-Shows vorbereitet.
Es ist
so,
ja auch
einmal breit reinliest und hofft, dass das dann matcht.
Ja, ich weiß auch, dass solche Cold-Open-Fragen oft vorbereitet sind. Hier sind sie nicht vorbereitet. Das ist heute auch keine Nostalgie-Frage. Ich wollte dich mal fragen, es ist eher so ein bisschen so eine akademische Frage. Ich hoffe, ich verkraule jetzt keine HörerInnen. Wir sprechen ja oft über Serien aus Amerika oder zumindest amerikanisch finanzierte Projekte. Heute ist es ja bei uns sehr, sehr europäisch in mehrererlei Hinsicht. Gibt es für dich eigentlich einen sichtbaren oder fühlbaren Unterschied zwischen so einer internationalen US-Serie und den Stoffen, über die wir heute sprechen?
Also ja, ich glaube, der wichtigste Unterschied ist der, dass amerikanische oder angloamerikanische Formate einfach in der Regel besser sind als die europäischen, also die deutschen.
So ist das Vorurteil, ne?
Das ist ein bestätigbares Vorurteil. Ich komme nachher so in meinem Screenshot noch auf eine Serie zu sprechen, die ich jetzt nicht verrate, in der das mal anders gelaufen ist. Aber früher war es, glaube ich, so, dass das europäische Kino als dialoglastiger galt und als drehbuchlastiger galt und amerikanisches Fernsehen und Kino eher als Regie, Directors Driven, sagt man dann, glaube ich, oder so. Mhm. Und optischer. Ich glaube, durch die Streamingdienste hat sich das radikal verändert. Die sind auch alle so durchwirkt von internationalen ProtagonistInnen aus allen Ländern, die da mitmachen. Also wenn man jetzt mitkriegt, dass so Christian Schwocho dreht bei The Crown. Mit und Edward Berger dreht bei Patrick Melrose mit und so. Das ist schon alles, das durchmischt sich so stark, dass es, glaube ich, so nationalisierte Klang und Bildfarben gibt es gar nicht mehr so sehr.
Also früher hat man ja immer gesagt, wenn amerikanische Serien besser waren, ja, die haben ja ein ganz anderes Budget und das Budget haben sie deswegen, weil sie die Sachen weltweit vermarkten können. Ne? Mittlerweile finde ich, gilt das gar nicht mehr so sehr, weil die Streamingdienste ja international produzieren. Und auch weil Budget eben nicht alles ist.
Nee, aber für den Look und Feel ist es schon echt ausschlaggebend.
Wenn man historisch dreht oder einfach Stoffe, die einen großen Aufwand erfordern, ist es schon. Aber man muss leider auch sagen, für mich ist oft auch der Unterschied, dass die in den Drehbüchern, finde ich, bei amerikanischen Produktionen, natürlich gibt es da auch Ausnahmen, oft ein bisschen mehr Sorgfalt auf die Drehbücher verwendet werden, habe ich den Eindruck. Bei britischen Stoffen übrigens auch.
Ja,
also da traut man den Leuten mehr zu oder man erwartet, dass die Leute mehr erwarten. Es ist alles jetzt ein bisschen Klischee, aber es ist leider auch Klischee, was zutrifft. Andererseits glaube ich, dass zum Beispiel so eine Serie wie Safe von Caroline Link, über die wir im zweiten Thema heute sprechen, so in Amerika hätte nicht entstehen können. Und das meine ich, ja gut.
Ich kann das gar nicht beurteilen, ob das da auch möglich ist, weil ich jetzt auch nicht alle amerikanischen Kabelsender kenne. Und wenn man sich irgendwie das Sundance Festival anschaut, wo halt immer so der Independence-Film gefeiert wird, da laufen Sachen. Ich glaube, da bei den meisten, wenn man da jetzt nicht genau wüsste, welche Sprache die Originalsprache ist, würde man es überhaupt nicht merken, wo die entstanden sind. Weil auch da natürlich in den Nischen unglaublich feines Arthouse-Kino entsteht und so. Ist halt immer das, was so vermarktbar ist und was vermarktet wird. Und amerikanische Formate werden in Deutschland halt vor allem dann vermarktet, wenn sie ein bisschen mehr Eye-Candy liefern oder wenn sie halt diese brillanten Writers Room-Geschichten erzählen können, was ja in den letzten Jahren so unglaublich durchgestartet ist.
Was Was mir noch einfällt zu Das Netz, unsere erste Serie, beziehungsweise sind ja eigentlich zwei Serien, über die wir sprechen. Es ist ein Serienkonglomerat, ein europäisches. Wir sprechen heute über die ersten beiden Beiträge. Der erste aus Deutschland, der zweite aus Österreich, mit so ein bisschen britischen Schauspielern und weiß gar nicht, ob Geld auch dabei. Das ist ja ein Primetime-Programm. Die beiden Serien füllen mehrere Abende über richtig lange, lange Strecke in der ARD. Und ich habe den Eindruck, dass man sich in der Primetime im deutschen Fernsehen wenig anspruchsvolle Serie traut. Ne? Wahrscheinlich deswegen, weil die Projekte meistens auch wenig Zuschauerinnen gefunden haben. Ne?
Und also weil die anspruchsvollen Serien. Also ja, sie müssen auch eine bestimmte Zielgruppe ansprechen. Ja, ne? Ja. Also und diese Zielgruppe beginnt erst ab ungefähr so Ende 50. Und die meiste Resonanz erzielen sie abseits vom Tatort halt mit eher leichteren Geschichten. Und das triggert natürlich, das prägt natürlich das Angebot im Ganzen. Deswegen ist das so ein bisschen, weil die sich am Markt befinden, auch betriebswirtschaftlich nachvollziehbar, dass die ihre anspruchsvollen, schwierigeren, sperrigeren Sachen in die Nischen und oder jetzt halt auf die Portale, in die Mediatheken stecken. So wie sie früher halt immer im kleinen Fernsehspiel vom ZDF, da liefen dann halt irgendwelche
23 Uhr oder so.
Genau, ja. 23 Uhr turkmenische Problemfilme, die filmisch und ästhetisch und dramaturgisch unglaublich anspruchsvoll waren. Aber da werden die Leute halt nach 4 Minuten ausgestiegen in der Primetime. Deswegen ist es halt, die befinden sich am Markt und damit muss man halt irgendwie leben. Und dadurch, dass es jetzt dieses digitale Netz gibt, in dem man alles jederzeit verfügbar hat, wird ja die Diskussion über die lineare Ausstrahlung irgendwann noch ein bisschen redundant. So.
Das Netz ist das richtige Stichwort.
Ja.
Zwei Serien. Das Netz, beschreibt doch mal ein bisschen das Projekt und worüber wir sprechen.
Das Projekt, ich glaube, also du hast, glaube ich, ein bisschen mehr von dem zweiten, von dem österreichischen Projekt gesehen. Ich habe deutlich mehr von dem deutschen Projekt namens Spiel am Abgrund gesehen. Das Ganze spielt so im Rahmen einer Fußballorganisation, die sich WFA nennt, World Football Association, und offenkundig so ein fiktionales Pendant zur FIFA sein soll, mit einem Präsidenten, der sich Jean Leco nennt und auch ebenso offensichtlich das Pendant ist zu Gianni Infantino. Und heißt er Infantino? Ja, Infantino.
Und hoffentlich werden wir jetzt nicht schon verklagt. Na, wir behaupten ja nur, dass es irgendwie offensichtlich oder vielleicht die Entsprechung sein könnte. Ne? Und wir haben ja die Serie nicht gedreht.
Das stimmt. Wobei Infantino ist, glaube ich, noch viel, 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 viel schlimmer. Ein viel, 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 viel schlechterer Mensch als Jean Leco. Meine Meinung, aber ich glaube die Meinung von fast 7,5 Milliarden Menschen auf der Welt. Und es geht darin um einen Talentscout namens Daniel Winter, der zuerst dabei gezeigt wird, wie er in Afrika Talente auf kleinen Bolzplätzen scoutet, und dann kommt er nach Berlin zu seiner Freundin Lea, gespielt von Birgit Minichmayr, und ist ein bisschen verändert, war lange dort, ist überraschend gekommen, und kurz darauf geht er zu einem Spiel von Union Berlin, die tatsächlich hier auch Union Berlin heißen dürfen. Und hat da zuerst Stress mit irgendwelchen Besuchern, den er wohl aber erwartet hatte. Und danach verbrennt er in seinem Auto. Das ist jetzt, glaube ich, nicht gespoilert, weil das passiert nach 7 Minuten oder sowas.
Na, ist ein bisschen später, aber ich glaube, man kann es
sagen. Man kann es sagen, weil ich meine, wenn man das jetzt nicht sagt, dann kann man die Geschichte nicht erklären. Weil nämlich seine Freundin Lea geht gemeinsam mit einem Hooligan namens Marcel, gespielt von Max von der Gröben, auf die Suche nach dem Schuldigen. Und die beiden finden zusammen, weil der beste Freund von diesem Marcel umgekommen ist bei demselben oder bei dem Angriff vor dem brennenden Auto. Und er wird dafür verantwortlich gemacht, so als frisch haftentlassener Hooligan. Und die beiden finden zueinander und begeben sich gemeinsam auf die Suche nach den Schuldigen und landen dabei in einem riesigen Komplott, der sehr stark an das erinnert, was jetzt gerade in der FIFA läuft, nämlich, dass da eine World League durchgedrückt werden soll, also ein neues Projekt einer internationalen Club-WM, und stechen dabei so in so ein Wespennest, wo der Präsident drin hängt, wo 1000 verschiedene Interessen mit verstrickt sind, wo vor allem sehr viele sehr smarte Business-Anzugträger, ohne Trägerinnen, nur Typen, miteinander Milliarden-Deals aus Baldowern. Und das Ganze so ein bisschen auf die WM in Katar zuläuft, die, glaube ich, sogar so benannt werden darf als WM in Katar, einer der wenigen Aspekte. Das ist so ein bisschen die Geschichte, die sich über insgesamt 8 Teile hinweg zieht. Ich finde es sehr lang, hätte man auch guten 3 Teile draus machen können und hätte die Geschichte trotzdem getragen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieselbe Richtung, die auch Prometheus einschlägt.
Ja, zu Prometheus kommen wir später. Also zu Spiel am Abgrund kann man sagen, übrigens Spiel am Abgrund, ich habe letzte Woche, glaube ich, gesagt, oder beziehungsweise vor 3 Wochen in unserer letzten Sendung, Gänsehaut um Mitternacht ist der schlechteste Serientitel des Jahres. Ich revidiere mich, ich finde Spiel am Abgrund ist eigentlich noch schlechter.
Ja, aber Gänsehaut um Mitternacht ist schon
nochmal. Ja, aber da hatten wir ja das Thema, dass der Roman auf Deutsch genauso heißt. Hier gibt es keinen Roman.
Okay.
Also Spiel am Abgrund könnt ihr jetzt schon sehen. Die 8 Teile à 45 Minuten, die stehen nämlich schon in der ARD-Mediathek seit 21.10. Wer lieber linear gucken will, der kann das tun am Donnerstag, 3. November, 20.15 Uhr. 4 Folgen am Stück, also 4 mal 45 Minuten. Und gleich am nächsten Tag, 4. November, ist die Primetime. Na, ist es nicht ganz die Primetime, wird 21.45 Uhr 2 Teile ausgestrahlt und dann am Samstag nochmal 21.45 Uhr die restlichen Teile. Regie führt Rick Ostermann. Und ich war sehr überrascht, dass der Head-Autor des Ganzen ist Bernd Lange. Und Bernd Lange ist eigentlich einer meiner absoluten deutschen Lieblingsautoren. Also der hat ja viel mit Hans-Christian Schmidt gemacht. Der hat Requiem damals gemacht, diese Exorzistengeschichte.
Ja, vor allem das Verschwinden.
Das Verschwinden mit Julia Jentsch, einer meiner absoluten deutschen Lieblingsserien aus den letzten Dekade, der hat den allerersten Schwarzwald-Tatort gemacht, der sehr, sehr stark war. Und ich komme nachher sogar nochmal auf ihn zu sprechen. Und ja, wie hat er für dich diese Verschwörungsgeschichte rund um den Weltfußball, wie ist es bei dir angekommen? Welche Stärken hat die Serie und welche Schwächen?
Also das erste Attribut, das mir dazu eingefallen ist, war sowas wie hasenfüßig oder mutlos oder richtig feige eigentlich, weil sie sich nicht getraut haben, die Dinge einfach beim Namen zu nennen. Sie haben sich nicht getraut, die FIFA beim Namen zu nennen.
Ja, das ist aber das kann ich verstehen. Das
FIFA
ist
juristisch. Natürlich darfst du FIFA sagen.
Also sie haben mir gesagt, dass man extrem aufpassen
muss. Ja, genau, mit Gianni Infantino musst du aufpassen, du darfst FIFA sagen, zumal du ja auch einen Verein wie Union Berlin dabei hast, zumal du,
dessen Spielszenen allerdings gefaked waren, ne?
Ja.
Also ich weiß nicht, im Stadion haben sie vielleicht gedreht, aber wenn sie dann auf den Platz schalten.
Ja, und die konnten alle nicht Fußball spielen.
Da hast du den Eindruck, das spielt Kreisklasse oder ja, wahrscheinlich genau, sogar B.
Ja, nee, du darfst auch über die CDU, du darfst auch in Filmen die CDU nennen und du darfst generell, du darfst eigentlich alles nennen, weil der Persönlichkeitsschutz gerade bei Organisationen sehr, sehr eingeschränkt ist. Mhm. Und das traut sich das deutsche Fernsehen halt generell meistens nicht. Und du hättest, na klar, hättest du hier von der FIFA reden können. Und du hättest dem vor allen Dingen auch Giovanni Infantinos nennen können oder sowas. Alles okay. So. Ich nenne das hasenfüßig. So. Ja. Gerade weil er auch echt gar nicht so schlecht wegkommt. Er ist schon auch ein bisschen smarter. Also er ist nicht diese Korruptionsmaschine, die Gianni Infantino ja zu sein scheint.
Okay, ich finde, wir sind keine Juristen, ist aber nicht der Punkt. Aber wie findest du es letztendlich dramaturgisch? Ist es spannend? Hat die Serie Qualitäten über jetzt diese Namensnennung?
Ich weiß nicht. Also mich hat sie ein bisschen kalt gelassen, obwohl sie sehr fesselnd ist. Sie ist, das ist ja auch Rick Ostermann, hat das Boot gemacht und sowas. Ne? Der Mann kann tatsächlich auch, der kann auch Spannung erzeugen. Das ist eine von seinen Kernskills. Das schafft er auch. Es ist sehr anziehend, es ist sehr, sehr stringent auch durch so einen Action-Plot gehetzt. Und Bernd Lange hat auch tatsächlich teilweise so, zeigt sein Talent zur Dialogregie, zur Dialogführung. Also gerade wenn man so diesen Hooligan oder wenn man die Hooligans manchmal untereinander reden hört, wenn man die Birgit Minichmayr mit ihrer Anwaltskanzlei, sie ist Anwältin, mit ihrer Anwaltskanzlei-Kollegin, die von der
Eva Mattes
gespielt wird. Wenn man die beiden miteinander reden würde und es geht nicht um den Fall zwingt, dann sind da schon sehr, sehr feine Dialoge dabei. Aber alles in allem ist das extrem auf Action gebürstet.
Ja.
Und das finde ich auch, und dann am Ende, und das spoilere ich jetzt, weil es mir so auf den Sack ging, dann auch noch mit sowas wie so einem Kinderpornografie-Plot oder Zwangsprostitutionsplot, der da so reinplördert, wo ohne denen halt deutsche Thriller offenbar nicht funktionieren dürfen. Ich weiß nicht, ob es da ein Gesetz gibt. Mir ist das alles zu sehr auf Thriller gebürstet und das stört mich daran.
Mich hat auch gestört, dass es so ein bisschen mechanisch irgendwie fast abläuft, diese 8x45 Minuten. Also es gibt ja im Horrorfilm diesen Begriff des Jumpscares, also so wie oft gibt es diesen Schockeffekt, weil irgendwas hinter dem Spiegel oder hinter der Tür steht. Und hier gibt es sowas wie Thrill-Scares, die, glaube ich, so ein bisschen, keine Ahnung, nach dem Motto, alle 5 bis 7 Minuten muss ein Thrill-Scare kommen, nach dem Motto, da steht ein Killer, Auftragskiller hinter der Tür oder ein Auto explodiert oder sonst was. Also es schien mir so ein bisschen ähnlich wie ein James-Bond-Film, so so ein bisschen getaktet. Und das ist eigentlich genau das, für das Bernd Lange normalerweise nicht steht. Er steht für dieses subtile Erzählen, was so irgendwie Geschichten, die irgendwie so in dich reinkriechen, ne? Wie so in das Verschwinden und so. Und tatsächlich fand ich es nicht besonders gut. Ich habe es auch nicht ganz zu Ende geguckt, den ersten
Serie. Ja, ich habe drüber geschrieben, deswegen habe ich schon sehr, sehr viel davon geschaut und das war zwischendurch sehr, sehr, es hat mich einfach nicht interessiert. Ich glaube, dass es das so auf der Thriller-Ebene ist, das sehr versiert gemacht, sehr souverän. Ich gucke nicht so wahnsinnig viel Thriller und Action und Verfolgung und so weiter und von daher, ich könnte mir vorstellen, dass es einige Leute interessiert, auch gerade jetzt so im Vorwege der Fußball-WM. Und ja, auch durchaus Kritik an dem System FIFA übt, auch wenn die FIFA nicht ausgesprochen wird. So, das ist ja, das hat eine soziokulturelle Verankerung in der Gegenwart gerade. Es hat interessante Figuren, die aus meiner Sicht aber nicht entsprechend auserzählt werden. Und es hat aber wieder diese deutsche Ureigenart, dass die alle Deutsch reden miteinander, was an sich okay ist, so Traumschiff-Ding so, sondern dann haben sie sich halt dazu entschieden. Aber zwischendurch wird auch immer wieder Englisch geredet. Also so Jean Leco, der redet am Anfang zum Beispiel mit so Leuten in Katar, redet der Englisch und danach wechselt er auf Deutsch. Er ist offenbar Franco-Schweizer.
Der Schauspieler ist ein Holländer.
Okay, aber er redet so ein französisches, Deutsch mit französischem Akzent. Und das ist so lächerlich.
Er sitzt, glaube ich, auch in Genf oder Zürich.
Sowas,
ne? Ja, genau. Das ist, glaube ich, man sieht es am See. Ich kenne mich in beiden Städten nicht aus, aber er passt ja dann auch auf das Vorbild letztendlich. Ne?
Also richtig lächerlich wird es, wenn dann halt Leute aus Amerika so mit amerikanischem Akzent Englisch sprechen.
Deutsch, das gibt es auch.
Das gibt auch alles. Es ist so lausig, aber okay, das ist die Entscheidung. Sie wollen, dass es ihr Stammpublikum über 95 gucken kann und vielleicht ist es dann auch einfach so notwendig.
Also was ich nicht, das Problem ist ja ein bisschen, dass wir hier eigentlich einen super interessanten Stoff haben. Ne? Also das geht ja so ein bisschen um dieses Football-Trafficking, also dieser Menschenhandel mit jungen Fußballspielern aus Afrika. Da gibt es ja super interessante Fakten zu. Also zum Beispiel gibt es so eine Studie vom US-Außenministerium, die besagt, dass pro Jahr wohl 15.000 afrikanische Kinder und Jugendliche als Fußballtalente nach Europa gelockt werden und die Erfolgsquote letztendlich messbar in Sachen Profiverträge liegt im absoluten Promillebereich. Die Spielerberater, die halt behalten oft die Pässe ein und wenn die dann keinen gültigen Vertrag mehr haben, sofern sie dann überhaupt einen kriegen, erlischt auch deren Aufenthaltsgenehmigung. Also es ist auch wirklich tatsächlich wie so ein bisschen Sklavenhalterei. Aber es ist ein großes Geschäft. Die haben die Serie hat in Ghana, in Accra gedreht. Und allein da, habe ich nachgelesen, gibt es 500 Agenturen, die Spieler suchen und vermitteln. Das ist ein hochinteressanter Thriller-Stoff und sie waren ja auch vor Ort und haben da gedreht. Und ich kam das Argument, dass man sagt, ja, ist halt nicht so super, weil es ein Thriller, ein Action-Thriller ist. Das lasse ich nicht gelten, weil, keine Ahnung, guck dir, es ist jetzt vielleicht das ganz hohe Fach im Regal, aber guck dir Sachen von Michael Mann an. Ja, wenn der über die Tabakindustrie in The Insider dreht oder meinetwegen jetzt diese Tokyo Vice, diese tolle Serie über die Unterwelt in Tokio oder über Tokio schlechthin, die wir besprochen haben hier auch in einem älteren Podcast, dann sind das Thriller-Stoffe, da ist auch viel Action, da ist auch Gewalt, aber es zieht dich komplett rein, weil die Geschichte so gut gebaut ist, weil das alles so herausragend authentisch gefilmt ist. Und davon sind wir hier bei Das Netz sehr, sehr, sehr weit
entfernt. Ich werde dir da nicht widersprechen. So, ich hab versucht, so ein paar positive Aspekte daran zu finden. Hab sie auch gefunden, so in jemandem wie Birgit Minichmayr, das ist einfach echt eine dringliche Schauspielerin, sowas. Ist hier ein bisschen verschenkt, finde ich, in dieser Geschichte. Wen ich aber zum Beispiel richtig toll fand, war Max von der Gröben als Hooligan.
Ja,
den wirklich? Den hat er, finde ich, ich kenne jetzt persönlich keine Hooligan so gut, dass ich sagen könnte, ich wüsste, wie die insgesamt so ticken. Aber wenn ich mir einen vorstellen müsste, könnte ich mir vorstellen, dass er ungefähr so rüberkommt.
Du weißt, wodurch Max von der Gröben bekannt wurde.
Ja, ist das nicht so was wie DSDS oder?
Das ist der Danger, der strunzdumme Schüler aus Fuck You Goethe, ne?
Ja.
Also der ist praktisch der Freund von Jella Hase, glaube ich, am Anfang. Und das Lustige ist ja, ich habe ein Interview tatsächlich mit Max von der Gröben gemacht, auch ein großer Fußballfan übrigens, ein großer Fan von 1. FC Köln, weil er aus Köln kommt. Ja, das Lustige an Max von der Gröben ist ja, dass er gerne mal für solche Prollrollen, natürlich wegen dieser Fuck You Goethe-Vergangenheit, genommen wird. Und in Wirklichkeit ist er ja Graf. Also der Vater ist Graf und
Freunde,
glaube ich, auch. Ne? Ja. Aber okay, ja, gute Bewertung von dir für Max von der Gröben. Ich finde halt, ja, wenn das Drehbuch nichts taugt oder wenig taugt, haben es die besten Schauspieler schwer. Und tatsächlich, normalerweise wissen wir ja nicht, was der andere von der Serie denkt. Und gestern habe ich gedacht, jetzt guckst du doch mal, was die Presse so über Spiel am Abgrund geschrieben hat. Und
du hast einen Text von mir
einer gesehen. Der ersten Texte, die ich beim Googlen gesehen habe, war "Wirst vergebene Chance" oder so von Jan Freitag von DWDL oder irgendwie so ähnlich. Und dann habe ich gedacht, okay, scheint da auch nicht so gut gefunden zu haben, aber ich habe nicht weitergelesen. Es gibt insgesamt relativ wenig Kritiken, das fand ich interessant bei so einem Programm, was irgendwie sehr, sehr viele Primetime-Abende in der ARD füllt, fand ich es recht wenig.
Ja. Weiß nicht, ich hab mich da nicht umgeschaut, nicht näher, also das mache ich halt grundsätzlich nicht, wenn ich selber einen Text drüber schreibe, dass ich mich da nicht über andere Kritiken, also dass ich mir andere Meinungen nicht anlese oder durchlese. Kommt vielleicht noch, ne?
So. Ja, aber gut, schauen wir mal. Vielleicht zur linearen Ausstrahlung.
Erzähl mal was von Prometheus.
Genau,
Prometheus. Das interessiert mich immens, was du dazu denkst.
Ich hoffe, ich habe es tatsächlich, wir haben ja hier oft gesagt, ja, aus Zeitgründen haben wir von der 10-teiligen Serie nur 3 Folgen gesehen oder 4 oder manchmal werden uns ja auch nur wenige Folgen freigeschaltet. Hier habe ich es jetzt echt mal durchgezogen.
Hast du krass.
Ich habe alle 8 Folgen a 45 Minuten gesehen. Prometheus, erstmal zu den Hard Facts, ist eine österreichische, also auch das Netz Prometheus, Regie Andreas und Daniel, das ist der Sohn Prochaska, großer österreichischer Regisseur, der schon viele bekannte Sachen gemacht hat. Und da sehen wir auch wieder 8 Folgen und auch wieder als Brett ausgestrahlt. Donnerstag, 17.11. Folgen 1 bis 4 in der ARD Primetime und am Samstag, also 2 Tage später, 19. November, Folgen 5 bis 8. Allerdings könnt ihr das Ganze schon ab heute, Freitag, 28.10. in der ARD Mediathek sehen. Ja, worum geht's? Wir haben Tobias Moretti. Ich glaube, der, wenn eine große österreichische Dramaproduktion ansteht, muss immer geguckt werden, ob Tobias Moretti Zeit hat. Klingt ein bisschen spöttisch, möchte ich aber so eigentlich gar nicht sein, weil ich halt Tobias Moretti für einen wirklich guten Schauspieler. Der spielt eine Figur, Georg Trotter, genannt der Bluthund. Der war als österreichischer Fußballprofi so leidlich erfolgreich, aber immerhin wohl erste Liga in England unterwegs, war so ein Spieler der robusteren Sorte und ich nehme an, nach dem Karriereende hat er Medizin studiert und wurde ein Gerechtigkeitsfanatiker und Dopingjäger, eben genannt der Bluthund in seiner Wahlheimat Liverpool, ist mit einer Engländerin verheiratet und in deren Privatleben gab es wohl vor 10 Jahren, damit macht die Serie auch auf, ein großes Drama. Es gab einen Autounfall und dabei haben sie ihren kleinen, ich glaube so 4 Jahre alten Sohn verloren und die Frau Diana, gespielt von Angel Colby, sitzt seitdem im Rollstuhl. In der Ehe scheint es ja eher zu kriseln. Er ist halt so ein besessener Gerechtigkeitsfanatiker, versucht ständig irgendwelche Leute gegen Korruption vorzugehen, irgendwelche Spieler, die wahrscheinlich dopen, dingfest zu machen mit leidlichem Erfolg. Und seine Frau ist halt frustriert und sitzt zu Hause und hat den Lebensmut so ein bisschen verloren. Ja, und in dieser Situation bekommt er einen Anruf von einem alten Freund, Andreas Müller. Gab es auch mal einen Spieler, ne? Glaube ich, bei Schalke oder so. gespielt von Benjamin Sadler, der scheint da so eine Klinik in den Alpen im Salzburger Land zu leiten. Das scheint so eine hochmoderne Sportklinik zu sein, wo die so junge Fußballprofis irgendwie vermessen und fördern wollen. Und er sucht einen Leiter für diese Klinik und holt diesen Georg Trotter, lässt er per Privatjet einfliegen und sagt, ja, willst du nicht hierher kommen? Ich zahle dir ein fürstliches Gehalt und du wirst hier Klinikleiter. Und parallel meldet sich, will ein alter Freund und Fußballkollege von ihm in Liverpool mit ihm Kontakt aufnehmen und irgendwie über irgendwelche dunklen Machenschaften auspacken und der wird dann ermordet. Ja, und ich glaube, viel mehr sollte man jetzt vielleicht an der Stelle nicht verraten. Die Serie ist ziemlich prominent besetzt. Da sind zum Beispiel Ina Weisse dabei, Peter Lohmeier, sind noch ein paar internationale Schauspieler dabei, wie zum Beispiel Amanda Abington, recht gut beleumundete britische Schauspielerin, die spielt eine Detective in Liverpool. Das Ganze ist von Martin Ambrosch geschrieben, der hat ganz viel mit dem Prochaska zusammen gemacht. Die haben zum Beispiel diese ganzen Spur des Bösen Filme mit Heino Ferch, diese sehr düsteren Filme, wo er so einen Kriminalpsychologen spielt.
Die besseren Sachen von Heino Ferch.
Ja, absolut. Fall. Absolut.
Sind da gibt's, durchaus anspruchsvoll.
Also man muss diese Düsterheit und Schwere aushalten bei Spur des Bösen, aber die sind schon gut. Oder die beiden haben zum Beispiel auch zusammen Das finstere Tal gemacht, diesen sehr gefeierten Heimatfilm Western. Also sagen wir so, die beiden stehen für sehr düstere, auch so wirklich auch im wahrsten Sinne des Wortes, weil die Bilder sind sehr dunkel, so Thriller-Stoffe. Und das ist auch das, was wir in Prometheus erleben. Wie viel hast du denn gesehen und wie war dein Eindruck?
Ich habe die ersten zwei Folgen gesehen und dann habe ich mich so in den Rest noch ein bisschen reingescrollt, weil ich, wie gesagt, über das Netzspiel am Abgrund geschrieben habe und das so ein bisschen in Abgleich bringen sollte zu dieser zweiten, wie soll man sagen, zu dem zweiten Zweig dieses Netzes oder dem zweiten Faden dieses Netzes. Ist auch ganz interessant, dass es gibt so ein paar Figuren, die in beiden auftauchen. Ja. Ne? Also der Jean Lecaux, der Gian, das darf ich ja nicht sagen.
Es gibt sogar eine Szene, die in beiden Serien identisch vorkommt. Da sitzt er im Flugzeug in so einem Privatjet mit so einem, ja, Investor.
Die kommt in beiden vor?
Okay. Die kommt in beiden vor und ist ganz interessant. Das ist eher einer der besten, clevereren Tricks in der Serie. Sie erscheint in unterschiedlichem Licht, weil in der anderen Serie, also in Prometheus, weißt du halt mehr über diesen Investor. Mhm. Den kennst du gar nicht in der ersten Serie.
Ja, okay, ja. Das ist also, die haben so ein paar Twists, dass sie die miteinander vernetzen. Das finde ich originell, so das zu machen. Und das beweist ja auch nochmal, dass die miteinander zu tun haben, diese beiden. Also das ist ein gemeinschaftliches Projekt. Also ich weiß nicht, ob da jetzt noch mehr aus anderen Ländern geplant sind, weil so eine deutsch-österreichische, so ein Tandem nannte man das ja mal auf Arte, das ist ja noch nicht so richtig krass international, weil die beiden sich so auch gerade allein schon sprachlich so ähnlich sind. Ich fand es, wenn man die jetzt mal miteinander vergleicht, Spiel am Abgrund und Prometheus, fand ich Prometheus sehr viel weniger aufdringlich. Wie gesagt, ich habe sehr viel weniger gesehen davon, aber ich fand es weniger aufdringlich. Es war weniger auf Action gebürstet. Aber auch hier finde ich, Kernthema ist ja hier auch einerseits Doping und andererseits aber ja mit so einem Link in dieses Body Optimization. Also da geht es darum, ja, so wie schafft man es Menschen so künstlich hochzuzüchten, dass dass sie von sich aus leistungsfähiger sind. Also sie sind so ein bisschen auf der Suche danach, den optimalen Sportler oder die optimale Sportlerin zu kreieren mit Hilfsmitteln, die übers Training hinausgehen. Und ich finde, in beiden Fällen, das stört mich an diesem ganzen Projekt, flüchtet man sich aus der Nüchternheit und gleichzeitig auch Dramatik der realen Debatten. Doping ist auch ohne diese ganzen Action-Plots. Und hier kriegt das so einen komischen Science-Fiction-Twist noch so. Das wird nachher noch richtig wild und wird richtig Raumschiff Enterprise-mäßig. Ja, das ist auch wieder retrofuturistisch eigentlich. Aber es bauscht etwas auf, was gar nicht aufgebauscht werden muss, wenn man sich diese ganzen Recherchen zu Doping, zu Kindesmissbrauch auch innerhalb der Sportszene und natürlich zu dieser ganzen Korruptionsgeschichte der WM-Vergaben und sowas anschaut und der World League. Das ist alles für sich genommen schon so unfassbar gehaltvoll für gute, aufregende, fesselnde Thriller-Stoffe, dass es überhaupt nicht notwendig ist, da noch irgendwelche Mordsgeschichten drauf zu pappen. Und das machen beide. Und ich finde, deswegen habe ich ja auch diesen Text bei DWDL so benannt, oder der wurde so benannt, so, sie vertun damit eine Chance, aus der Realität eine glaubhafte Geschichte zu machen, zum Wohle von Geschichten, die auf die 12 gehen. Und das stört mich.
Weil man eben beiden Serien vorwerfen kann, dass sie übertreiben. Und das wäre in der Tat gar nicht nötig gewesen. Und wenn man übertreibt, wenn man wirklich die ganzen Jumpscares oder Thrills, der es drin hat, und ein Auftragsmord nach dem anderen passiert, hast du halt ein Problem damit zu sagen, ja, unsere Serie bewegt sich sehr nah an der Realität. Ne? Finde ich auch. Aber sagen wir mal so, ich fand am Anfang die Serie Prometheus auch interessanter als Spiel am Abgrund. Bei Spiel am Abgrund habe ich relativ schnell dieses Thriller, diese Thriller nach Gebrauchsanweisung Ding gehabt. Und hier haben mich die Figuren, also dieser Georg Trotter, also Moretti, und diese Angel Kobe, diese Schauspielerin, die ich nicht kannte vorher, die ist wohl durch diese Merlin-Serie in England recht bekannt geworden, die haben mir gut gefallen, also die, so bei ihrer Ehe und diesen beiden verlorenen Leben so ein bisschen, die so nebeneinander so herleben, zuzuschauen. Es hat sich Zeit genommen. Es war auch gut gefilmt in Liverpool, muss ich sagen. Auch die Alpen waren schön. Das hat mir alles gut gefallen. Und wie du schon richtig angedeutet hast, auch bei dieser Serie, deswegen fand ich sie nach hinten raus dann schwächer, überschlagen sich, wie man so schön sagt, die Ereignisse. Und das ist immer irgendwie ein schlechtes Zeichen, wenn dann so eine Taktung kommt, wo du denkst, ja, jetzt noch ein drauf und noch ein drauf und die ganzen Wendungen und so. Und es tatsächlich, es wird so ein bisschen Science-Fiction-mäßig, es geht so ein bisschen in den Near-Future-Bereich. Und auch hier muss man sagen, haben sie ein bisschen eine Chance vertan, weil das Grundthema eigentlich super, super interessant ist, ne? Weil es geht auch darum, der Ambrosch, der Autor, hat gesagt, in seiner Recherche hat er halt viel rausgefunden über Superreiche und wie sie eben versuchen, mit so irrwitzigen medizinischen Projekten, die sie fördern, also wirklich so Near-Future-Sachen in ihr Leben reinzuholen. Sagen, wir wollen die modernste Medizintechnik, die sonst keiner zur Verfügung hat, jetzt nach vorne bringen mit der Idee, mit dieser Titanen-Idee, ich will länger leben als alle anderen und ich will widerstandsfähiger und ich will mit 90 noch leistungsfähig sein und so weiter. Und das ist eigentlich ein super interessantes Thema. Und es ist auch deswegen interessant, weil der Film oder die Serie von österreichischer Seite ja von Servus TV finanziert ist. Also es ist kein ORF-Projekt, es ist ein Servus TV-Projekt und da steht ja der jüngst verstorbene Mateschitz dahinter, also der reichste Mann Österreich, der Red Bull-Mogul, das ist seine Firma. Und fand ich so einen ganz interessanten Seitenaspekt irgendwie, dass da praktisch einer der superreichen Menschen dieser Welt eben diese Serie über Superreiche und ihre Spiele finanziert hat.
Weil dieser ganze Red Bull-Kosmos ja auch so ein Selbstoptimierungskosmos ist, also lässig und leistungsfähig, so als Kernchiffrin dessen, wie Menschen heutzutage durchs Leben laufen.
Trink noch ein paar Dosen und du hältst noch länger durch.
Genau, so, das stimmt, das ist eine interessante Randepisode davon, dass das aus diesem Kosmos entsteht, allerdings ja aber auch so co-produziert mit WDR, und SWR, glaube ich.
Sind die also auch mit drin bei Prometheus?
Ja, also da stecken schon mehrere Firmen mit drin. So, also es hat mich tatsächlich ein bisschen ratlos hinterlassen, weil ich finde auch so tatsächlich, wie Tobias Moretti spielt, der hat ja immer dieses leicht fiebrige. So, und das passt hier auch ganz gut rein, aber es nutzt sich auch relativ schnell ab. Und auch Benjamin Sadler, die spielen ja beide echt immer dieselben Typen. Der ist ja auch immer einer, der so oberflächlich eigentlich einer der Guten zu sein scheint, aber untergründig immer so die Strippen zieht und oftmals auch so ein Unternehmertyp ist, der so, bei dem man nie weiß, ob er auf der guten oder der schlechten Seite steht.
Das erreicht er mit minimaler Gesichtsmimik.
Genau, ich finde den auch nicht besonders herausragend als Schauspieler. Und die beiden, man merkt so ein bisschen, dass sich das um sie herumstricken soll, so ästhetisch auch. Und das, also mich hat es wirklich die meiste Zeit eher gestört und keine der beiden Serien hat mich jetzt wirklich richtig gekriegt. Aber wenn ich jetzt so ein Ranking erstellen würde, dann läge Prometheus ein kleines Stück vom Spiel am Abgrund.
Ja, ich sehe es genauso. Aber wie gesagt, die größten Stärken entwickelt Prometheus am Anfang. Vielleicht zum Abschluss von diesen beiden Serien noch der Hinweis, es bleibt nicht bei den beiden. Es kommen mindestens noch zwei, vielleicht sogar drei weitere Serien, die das Netz heißen. Die nächste hat auch schon einen Titel, die kommt aus Italien. Erzählt wohl von Clubfinanzierung oder so, also wahrscheinlich so ein bisschen dieses Katar, Paris Saint-Germain-Ding. Der Titel steht auch schon fest, es kommt wohl erst nach der WM, aber das ist noch ein Serienstoff, der unter das Netz starten wird und es soll noch mindestens ein oder sogar zwei weitere Serien, europäische, paneuropäisch produzierte Serien unter dem Titel Das Netz kommen. Ja, man soll ja die Hoffnung nicht aufgeben. Vielleicht wären ja die dritte, vierte oder fünfte irgendwie deutlich stärker.
Ich bin gespannt. Nein, bin ich nicht. Aber ich gebe Ihnen eine Chance.
Kommen wir zu einer ganz anderen Serie.
Völlig
anders. Weil sie maximal unspannend eigentlich erstmal ist von der Anlage her. Das ist die Serie Safe. Das sind ja auch 8x45 Minuten, genau die gleiche Länge. Die könnt ihr ab 8. November, dienstags und mittwochs jeweils ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen bei ZDF Neo sehen. Aber wie ich euch kenne, schaut ihr vielleicht eher Mediathek. Und da sind die Sachen heute in einer Woche, am Freitag, 28. Oktober, stehen die komplett in der Mediathek, mein Gott. Ja, worum geht's? Caroline Link kennt man wahrscheinlich. Deutsche Regisseurin, zweimal für einen Oscar nominiert, für Nirgendwo in Afrika hat sie den dann auch vor 20 Jahren bekommen. Zuletzt hat sie gemacht, der Junge muss an die, na nicht zuletzt, sie hat danach noch ein, zwei Filme gemacht, der Junge muss an die frische Luft, war diese Harpe Kerkeling-Verfilmung, war ein großer Erfolg für sie. Sie ist wahrscheinlich sogar die erfolgreichste deutsche Regisseurin, nehme ich mal an. Und sie hat noch nie fürs Fernsehen gearbeitet. Und jetzt hat sie sich ein Projekt vorgenommen, was man wirklich als sehr arthausiges, kleines Projekt bezeichnen kann. Sie verfilmt nämlich Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen. Die Serie hat insgesamt vier kleine Patienten. Ein Mädchen, das ist 6, ein Junge, der ist 8, ein Mädchen ist 15, also eine Jugendliche und noch so einen 16-Jährigen. Und die werden therapiert in Berlin in so einer schönen Praxis mit so Gartenblick von zwei befreundeten Therapeuten, von Katinka, Judith Bohle, eher so ein Theaterschauspielerin, hat auch ein bisschen was im Fernsehen gemacht, aber nicht so viel. Und Tom, ihr Kollege, gespielt von Carlo Ljubeck. Und der Ansatz ist so ein bisschen, dass man pro 45-Minuten-Folge zwei Patienten kennenlernen, zwei kleine Patienten, einmal von der Frau therapiert jemanden und einer von dem Mann. Und davor, ganz am Anfang und in der Mitte, hat man noch so ein bisschen, dann begegnen die sich mal in der Küche oder unterhalten sich auf dem Nachhauseweg oder man sieht mal die Katinka mit ihrem Freund, einem verheirateten Mann irgendwie. Oder der Carlo Ljubeck, die Figur, die hat irgendwie so ein bisschen Probleme mit seiner Teenie-Tochter, ist getrennter Typ. Also ein bisschen Privatleben wird miterzählt und das Ganze erinnert natürlich ein bisschen an In Treatment, aber es ist auch auf der anderen Seite auch ganz anders. Wie hast du die Serie erlebt?
Ich war hin und weg davon, wirklich. Ich war richtig, richtig hingerissen davon. Ich habe auch drüber geschrieben, habe dann auch gesehen, oh wow, 8 mal 45 Minuten ist eigentlich für so eine Psychoserie relativ viel, fand ich, weil sich Gesprächen zuzuhören schnell erschöpfen kann. Aber sowohl Carlo Ljubeck als auch Judith Bohle spielen ihre beiden Therapeutinnen, also Kinder- und Jugendtherapeutinnen, unglaublich kompetent, ohne dass ich schon mal bei einem bislang gewesen wäre oder bei einer. Ich glaube den jeden einzelnen Satz, den sie sprechen, und ich glaube vor allem den Kindern jeden einzelnen Satz. Es ist die Darstellerin von der Ronja, ein 6-jähriges Mädchen, das so ein, also die sind alle, haben alle so Sozialstörungen. Die werden auch am Anfang immer mit so einem kleinen Teaser angegeben.
Heißt, du siehst so, die Diagnose wird genau, in eingeblendet.
Genau, F93.1 Störung der Sozialverhalten. Genau, sowas in Bezug aufs eigene Umfeld oder sowas. Also alle haben alle so irgendwas zwischen Depression, Angststörung oder gestörtem Sozialverhalten. Und wie diese Lotte Schierer-Keiling heißt, die selber erst 7 ist, ihre ein Jahr jüngere Patientin Ronja spielt, du hast das Gefühl, das kann doch nicht angehen. Das kann doch nicht angehen, dass sie diese Krankheit nicht selber, weil ich weiß nicht, ob es eine Krankheit ist, diese Störung selber hat. Die spielt das so auf den Punkt. Und ich weiß halt, dass es schon auch geschrieben ist. Also es gibt eine Dialogregie, aber die lässt eine relativ lange Leine, habe ich gehört, die den Darstellerinnen da die Chance gibt, halt auch so impulsiv zu reagieren. Und es sind immer so jeweils so 20 Minuten, hast du ja schon erzählt, pro Patientinnengespräch. Und zwischendurch ein bisschen Gedöns so um das Privatleben der beiden Therapeutinnen. Und diese, sich allein anzuhören und anzuschauen, wie die so durch diese Praxis sich schlängeln quasi in ihrem Gespräch, wie die nie an einem Ort sitzen, sondern sich das Ganze so spielerisch von einem Ort zum anderen durchziehen, wie sie einzelne Orte begehen in dieser Praxis und über diesen Ort dann, manchmal ist es eine Sandkiste, manchmal ist es irgendwie ein Trampolin oder ein Hochbett oder ein Sofa, auf das sich dieser Teenie-Junge, der krasser Schulverweigerer ist, immer so flätzt und so. Das ist alles so aus der Realität raussiziert, dass ich das Gefühl habe, das ist richtig dokumentarisch. Aber es ist, habe ich gehört, es ist komplett fiktional. Es gibt noch nicht mal Vorbilder für die einzelnen PatientInnen und so.
Also du hast jetzt gesagt, die Gespräche, man muss ja sagen, das ist gerade bei den Älteren, bei den Jugendlichen kann man sagen, ja, es ist Gespräch, auch wenn da auch ein bisschen Action gemacht wird. Aber bei den Kindern ist es ja viel Spieltherapie, ne? Also ja. die spielen, die drücken praktisch ihre Gefühle durch Spiel aus oder einfach durch ein Machen und Tun und Malen und Quatsch machen mit den Therapeutinnen. mit der Therapeutin und ich habe mit der Caroline Link ein Interview gemacht dazu, weil, ja, übrigens eine sehr, sehr eine gute Gesprächspartnerin und sehr, sehr nette Frau auch und die hat ja ganz viel in ihren Stoffen, eigentlich fast in jedem von ihren Filmen geht es sehr direkt oder indirekt um Kinder und ich habe sie mal gefragt, wie sie das überhaupt macht, dass sie da mit so einer Sechsjährigen, dass die genau das macht und meinte, ja, sie hat da so ihre Methode, klar, Casting ist natürlich wichtig. Sie haben also 15 kleine Mädchen, die dann von ihrer Casterin vorausgewählt waren, hat sie sich angeschaut. Aber sie meint, letztendlich hat sie einfach einen guten Draht zu den Kindern, weil sie sich wirklich für die interessieren würde. Und das würden die Kinder spüren. Und dann redet die wohl, dann ist wohl der Ton, das wird dann wahrscheinlich irgendwie nachvertont, nehme ich an. Die redet dann permanent auf das Mädchen ein, also wahrscheinlich, nehme ich an, freundlich, und sagt der, jetzt gehst du dahin, jetzt machst du das, jetzt guck mal, als, ne, jetzt fühlst du das oder ach, jetzt ne, passiert das. Und da hat sie wohl eine Methode, die dazu führt, dass diese Sechsjährige oder Siebenjährige eine 20-minütige Szene tragen kann, wo halt ein Konflikt herausgearbeitet wird. Und das Gleiche finde ich also fast noch beeindruckender als die Sechsjährige, wobei man es schon schwierig ist, da noch ein Ranking zu machen, ist dieser 8-jährige Junge, der so ein ganz zurückgezogener Junge ist, dessen Vater schwer krebskrank ist und der, wo der Junge weiß, der Vater wird wahrscheinlich sterben. Das ist der 8-jährige Jonas. Ich finde, der macht das auch hammermäßig. Ich finde aber auch diese 15-jährige Nelly.
Das ist eine krasse Sportlerin.
Ja, so, die so, ein ruheloses Mädchen aus einer guten Familie offensichtlich, die irgendwie Panikstörungen hat und man weiß nicht, wo die herkommen. Die spielt das auch hammermäßig, finde ich, diese junge Schauspielerin. Und die Therapeuten hast du schon angesprochen. Die Caroline Link hat mir auch verraten, dass sie sehr, sehr interessiert war an dieser personenorientierten Therapieform, die da eben heißt, es ist nicht wie, da haben wir die Parallele zu In Treatment, wir haben sehr schlaue Therapeuten, die das halt analysieren, was ihre Patienten, Patientinnen sagen, sondern die sind einfach zugewandt, schaffen eine positive Atmosphäre und lassen den kleinen Leuten da in ihrer Therapie einfach einen Raum und nehmen die an. Das heißt, die kriegen nicht ständig ein Feedback, also die kriegen schon Feedback zu ihrer Person, nämlich ein positives, aber sie kriegen nichts verboten, sie werden nicht durchanalysiert. Und das ist ja umso erstaunlicher, ich finde die Serie auch herausragend gut, dass es trotzdem fesselt und dass man da trotzdem total gerne zuguckt, obwohl die Therapeuten ja nicht mit den klugen Analysen um die Ecke kommen.
Aber das ist, glaube ich, auch gerade dieser Gegenentwurf zu der Arzt- und Ärztin-Serienwelle, die ja seit den frühen 50er Jahren schon durch alle Medien läuft, wo nämlich immer diese Götter in Weiß kreiert werden, die auf alles eine Antwort haben, die am Ende auch immer die Lösung parat haben oder zumindest die richtige Therapie und am Ende zu einer Heilung führen. Hier ist es so einer der Kernsätze ist tatsächlich sowas wie sag du es mir. Wenn die Kinder wollen irgendwas wissen und du sagst so, ich kann dir darauf keine Antwort geben. Was sagst du? Was ist denn deine Haltung zu dir selbst? So hör in dich rein. Und dabei auch immer so, das fiel mir so auf. Ich weiß nicht, ob das so eine psychosomatische Erkenntnis war, aber die stellen weder Fragen noch, die machen weder Fragen noch Feststellungen, sondern immer so was am Ende so Fragezeichen und Ausrufezeichen in einem hat oder Doppelpunkt. Also immer so, wenn der Jonas in den Raum reinkommt zum ersten Mal und sich umschaut, dann kommt der Tom, also der Carlo Jüberg, sagt dann, du schaust dich um. So, und das ist so, es ist gleichzeitig eine Frage und andererseits eine Feststellung und spiegelt aber dieses Kind darin, wahrgenommen zu werden. So, ich sehe, was du hier gerade machst, stell es fest und will aber von dir wissen, ob es richtig ist. So, und das läuft die ganze Zeit so. Das ist die Ronja sagt zu Katinka irgendwann, dass sie eine Matheaufgabe nicht geschafft hat in der Schule oder in der Vorschule. Und da sagt sie, du bist ganz traurig, dass du die Aufgabe nicht gekonnt hast. So, und dann die Stimme am Ende halt so aus, weder nach oben noch nach unten, weder Frage noch Antwort, sondern einfach ein Zeichen dafür, ich erkenne das, was hier gerade mit dir abläuft. Wie ist deine Haltung dazu? Und ich glaube, genauso wird das gemacht. Und das ist das Besondere, was dieses psychologische Feld der Fiktion auch gerade so spannend macht, dass da eben nicht diese allwissenden Müllhalden hinter einem Schreibtisch mit Hippokrates drauf oder sowas sitzen, sondern das sind Leute, die auf Augenhöhe dir gegenüber ohne eine Barriere dazwischen hocken und versuchen, mit dir in Dialog zu treten. Und das macht auch so Sachen wie Gypsy oder Paare oder letztlich auch Kranitz, so als paartherapeutische Humorebene, macht das so spannend und so verlockend, weil man wirklich Menschen auf Augenhöhe betrifft, die aber trotzdem ja ein Ungleichgewicht in der Kompetenz haben.
Ja, sie haben, also die Caroline Link hat ja selbst auch die Drehbücher geschrieben, wie glaube ich zu allen ihren Filmen, wenn ich richtig denke. Aber sie haben ganz stark, weil sie sich eben für dieses Kinder- und Jugendtherapie-Thema halt sehr, sehr interessiert. Sie hat sehr intensiv mit echten Therapeuten zusammengearbeitet. Und ich glaube, sie hat einfach diese Methode, dieses Wertschätzende laufen lassen und dadurch halt eine Selbsterkenntnis und eine Reifung bei den Kindern zu erzeugen, das hat sie einfach in das Spiel übernommen, in die Inszenierung übernommen und hat auch die beiden TherapeutendarstellerInnen das so mit auf den Weg gegeben, die es auch wirklich super machen. Aber interessant ist ja, vielleicht da nochmal drüber zu sprechen, sowas wie in Treatment oder in Therapie oder diese anderen Therapieformate, die leben ja so ein bisschen von der Aufdeckung eines Geheimnisses durch diesen schlauen, smarten Therapeuten, da haben wir ja auch die Therapeuten, also jetzt Gabriel Byrne in den Treatment, der hat ja auch ganz viele private Probleme und Ehe kaputt und so weiter, aber letztendlich schafft er halt als Super Detective die Aufdeckung dieses Problems. Und warum funktioniert eigentlich die Spannung hier in Safe oder warum ist es trotzdem spannend? Ich fand es nämlich genauso spannend wie du bei dem Zuschauen, obwohl die ja nichts aufdecken. Okay, irgendwann kommt am Ende vielleicht was raus, aber sie sind ja nicht als Detective unterwegs. Ne? Warum fesselt das trotzdem?
Ja, aber genau deswegen, das hast du ja auch gesagt, weil es ist nicht lösungsgetrieben, sondern es ist, also der Weg ist das Ziel hier, auch wenn es jetzt ein bisschen platt klingt oder sowas. Sie wollen halt einfach Menschen dabei zeigen, wie sie miteinander in Interaktion treten. Und einerseits diese TherapeutInnen, die ein professionelles, berufliches Interesse an den anderen haben und andererseits aber diese Jugendlichen, die an gar nichts ein Interesse haben, weil die gar nicht wissen, worum es geht. Also auch dieser Sam, der gespielt wird von, wie heißt der, Valentin Oppermann.
Der so. Jugendliche Delinquent.
Der Schulverweigerer ist und
in der Pflegefamilie lebt, weil seine Eltern tot sind.
Genau, von einer Pflegefamilie in die nächste kommt und immer wieder rausfliegt, weil er halt einfach nicht kontrollierbar ist. So, der weiß nichts von sich selbst. Und das ist so, das sind so leere Gefäße. Die haben alle zwar schon so ein Gespür für ihre Innerlichkeit, für ihre Persönlichkeit, für ihre Gefühle, aber keins, das irgendwie so zu so einem Instrumentarium führt, damit umzugehen. Und das zieht sich durch alle, sind also drei Altersstufen: Vorschule, Grundschule und so weiterführende Schule. Die beiden Älteren sind 15. Und die sind auf der Suche danach, mit sich selbst umzugehen und diese beiden Therapeutinnen versuchen denen halt dafür so ein paar Instrumente an die Hand zu geben, aber sie geben ihm halt keins aus so einem Besteckkasten, sondern legen ihn den Besteckkasten hin. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen so der Blick in uns alle. So, wir wissen alle im Grunde genommen gar nicht genau, was in unserem Inneren vor sich geht. Und natürlich gibt es Leute, die es besser können, andere kennen es nicht so gut. Aber wir haben auch nur dieses Instrumentarium und würden uns manchmal wünschen, dass da jemand ist, der uns sagt, welches von diesen Tools jetzt gerade dafür geeignet ist, unsere eigenen inneren Brüche und Verwundungen und sowas anzugehen. Und das schaffen die halt, ohne dass sie Druck aufbauen. Und ich glaube, wir alle wünschen uns ein bisschen in die Obhut von solchen Leuten, die uns dabei helfen, mit uns selbst klarzukommen. Und deswegen so, Entschuldigung, ein Satz noch so. Ja. Jetzt in der Corona-Pandemie sind die Zahlen derer, die sich um psychotherapeutische Hilfe bemühen, explodiert. Es gibt nicht genug Hilfe, nicht genug Angebote, deswegen findet die Nachfrage nicht das entsprechende Angebot. Aber die Leute wollen sich helfen lassen und merken das jetzt in diesen Stresssituationen, in diesen Dauerkrisen auf 1000 Ebenen und sowas, dass es wirklich sinnvoll sein könnte. Und das hilft uns dabei, es zu akzeptieren, dass sowas helfen kann, dass wir uns darauf einlassen.
Ein Aspekt muss ich unbedingt noch bezüglich dieser Serie ansprechen. Wenn man sich das jetzt alles so anhört, wir sind zwar begeistert, aber könnte man auch denken, oh echt, eine Serie über 8 Folgen, 45 Minuten über Kinder und Jugendliche mit großen Problemen. Ich habe doch selbst schon Probleme. Außerdem interessieren mich Kinder oder Jugendliche nicht so. Falsch. Die Serie ist, ich möchte fast sagen, eine Wohlfühlserie. Also sie ist wunderschön gefilmt. Die Figuren, also diese Therapeuten, sind Leute, mit denen man jederzeit gerne mal ein Trinken gehen würde oder in Urlaub fahren. Sehr angenehme Menschen. Die Kinder sind liebevoll gezeichnet. Letztendlich schafft die Serie trotz dieser Problemorientiertheit in den Stoffen ein gutes Gefühl.
Ne? Ja.
Und das ist, glaube ich, auch generell das Geheimnis von Caroline Link, warum sie nicht nur eine super Regisseurin und Autorin ist, sondern auch Erfolg beim Publikum hat mit ihren Stoffen. Mhm. Egal, was sie erzählt, das ist immer mit einer großen Liebe zu Menschen und auch gerade zu jungen Menschen erzählt. Ne? Also Beispiel jetzt, der Junge muss an die frische Luft. Das hat ganz Deutschland gerührt, dieser kleine Harpe Kerkeling, dessen Mutter Selbstmord begeht. Und das schafft sie auch hier im ganz, ganz kleinen, arthausigen Format mit dieser Psychotherapie-Serie. Also wirklich ganz toll. Sie ganz hat mir toll. Gesagt, sie, ich habe gesagt, ja, kommt jetzt eine große Serie, kommt eine zweite Staffel. Sie hat gesagt, sie wäre eigentlich überhaupt kein Fernsehtyp. Also sie will weiter Spielfilme machen, sie liebt das Kino. Also sie hat jetzt erstmal so, sie hätte ja auch aus PR-Gründen sagen können, ja, auch wenn was Interessantes kommt und so. Ne, und, ne, sie will eigentlich keine Serie machen, sie will weiter Spielfilme fürs Kino machen. Aber vielleicht ändert sich ja ihre Meinung, es geht noch weiter, weil man könnte sich da durchaus eine Fortsetzung
vorstellen. Gucken. Ich würde das sofort gucken. Ich finde auch, muss auch noch einmal auf den Soundtrack von Niki Reiser, heißt der.
So ein bisschen Klavier.
Genau, so ein Piano, das immer nur in den Break zwischen den zwei Therapiesitzungen ansetzt. Also es ist, ich glaube, vorher und nachher gibt es überhaupt keine Musik, sondern nur in dem Übergang. Die erste Therapiestunde ist zu Ende, dann gibt es ein bisschen Erzählung über die beiden TherapeutInnen und dann geht es zur nächsten Therapiesitzung und dann am Ende, glaube ich, zum Ausklang noch. Und das nur da so ein paar Chopin-Tupfen reingelegt, so selbstkomponierter, unglaublich präzise. Ein
selbstkomponierter Chopin.
Ein selbstkomponierter Chopin, ja, auch mal selbstkomponiert. So, ja. Das fand ich, also das nochmal so obendrauf, wenn selbst der Soundtrack präzise und passend ist, dann ist aus meiner Perspektive eine Serie wirklich, wirklich empfehlenswert. Und das ist, also ich weiß jetzt schon, dass ich diese Serie meine Best-of-Liste 2022
aufnehme. Eigentlich muss sie ja auch unbedingt den einen oder anderen Fernsehpreis gewinnen, ne? Würde ich jetzt
sie
auch, mal sagen.
Ganz sicher,
ja. Wird sie. Also, ja. Wenn sie nicht von Caroline Link wäre, bin ich trotzdem skeptisch. Dann könnte es dieser Serie nämlich ergehen, dass man sie übersehen hätte. Weil sowas hätte man ja auch, warum läuft das nur in Anführungszeichen bei ZDF Neo? Mhm. Wegen dem etwas auf den ersten Blick sperrigen Thema. Und die Caroline Link hat mir auch erzählt, sie musste ganz schön lange gucken, bis sie eine Finanzierung für dieses Projekt gefunden hat. Und beim ZDF haben sie dann auch gesagt, ja, wir gucken Kinder beim Spielen zu. In der therapeutischen Situation. Ja. Und dann haben die da wirklich gesagt, ja, und warum?
Wo ist der Kinderschänder?
Warum soll man sich das angucken? Und sie hat es weiter versucht zu erklären und sie hat den Eindruck gehabt, es wurde trotzdem nicht so richtig verstanden. Und am Ende hätten die gesagt, wenn Sie das machen, Frau Link, dann wird das schon was. Machen Sie mal.
Ja. Haben Sie recht gehabt. So. Ich finde auch, das ist jetzt, es ist ein guter Übergang, weil du gerade meintest, du kannst dir das gar nicht vorstellen, dass es aus dieser Nische heraus Resonanz erzeugt, beziehungsweise ohne Caroline Link würde es diese Resonanz womöglich nicht erzeugen. Das Parlament, die Serie, auf die wir jetzt zu sprechen kommen, die hat es ja tatsächlich geschafft. Die lief auch wirklich komplett unterm Radar voriges Jahr, also vor ziemlich genau einem Jahr.
Unter meinem Radar, übrigens
unter,
auch.
Richtig unterm Radar. Es ist eine ARD-Mediathekenserie. Die startet heute, glaube ich, ne? Mit der zweiten Runde 10x30 Minuten, wenn mir nicht alles
täuscht. Ich glaube, die ist sogar schon eine Woche. Die 10x20-30 Minuten stehen seit 24. Oktober in der ARD-Mediathek. Also ich habe mir die Folgen, das war ja dein Thema, ich habe mir die schon in der ganz normalen Mediathek angeschaut.
Okay, ja gut. Und das ist auch, die anderen sind jetzt auch wieder in der Mediathek, die ersten 10. Ja. Das heißt, die waren zwischenzeitlich raus. Da gab es, glaube ich, irgendwelche Lizenzierungsprobleme. Kann die also alle sehen. Und das ist tatsächlich ein Format, das hat kaum jemand gesehen, glaube ich, vor einem Jahr. Hat trotzdem Grimme-Preis bekommen, weil es die richtigen Leute gesehen haben, die halt darüber zu befinden haben. Und das auch völlig zu Recht. Also dieser Preis war wirklich völlig zu Recht. Das ist von einem Franzosen, der Noé Debré heißt, der gleichzeitig auch das Drehbuch geschrieben hat. Und es ist so eine deutsch-französisch-belgische Koproduktion. Spielt im erstmal so Ausschaltimpuls im Europäischen Parlament. Das ist unglaublich schwierig, sich das vorzustellen, dass man eine Serie, gerade noch eine heitere Serie, es ist definitiv eine Komödie, in diesem bürokratistischen Komplex in Straßburg spielen lässt. Aber er erzählt die Geschichte von einem, ich weiß gar nicht, ob das mal auserzählt wird, von einem Akademiker, so ein Politikwissenschaftler oder sowas namens Sami, der sich um ein Praktikum im EU-Parlament bewirbt. Der möchte da gerne arbeiten und findet, ich rede jetzt noch von der ersten Staffel, einen liberal-konservativen ist es, glaube ich. Der heißt Michel Speckler, wird gespielt von Philipp Duquesne. Ich weiß nicht, ob man diese Namen dann kennt, so, aber er wird dessen parlamentarischer Assistent, lernt dort ein paar Leute kennen, wie zum Beispiel eine Brite namens Rose und einen Deutschen namens Toto oder Thorsten, mit denen er sich so ein bisschen halb anfreundet. Und gemeinsam, das ist der Teil, das ist die Geschichte der ersten Staffel, ein Verbot von Haifischflossen fangen, also von Haifischen, die nur gefangen werden, um in die Flossen abzunehmen. Also dieses Gesetz bringen sie durchs EU-Parlament und kämpfen da gegen 1000 verschiedene Hürden, kämpfen unter anderem gegen so eine deutsche Politikdomina, die gespielt wird von Christiane Paul. Und schaffen das. Und da setzt jetzt ein paar Jahre später, ist nicht ganz genau klar, aber ich glaube, es ist so ungefähr, also 2 Jahre später ungefähr, setzt die neue Staffel an. Sami ist nicht mehr der Assistent von Michel Speckler, sondern sucht sozusagen ein neues politisches Zuhause, findet das in einer französischen Abgeordneten. Und gleichzeitig, als ich darüber geschrieben habe, konnte man leider nur die ersten beiden Folgen sehen, deswegen wusste ich noch nicht so wahnsinnig viel darüber. Gleichzeitig wird sein früherer Abgeordneter Michel Speckler wird so, ohne dass er das richtig mitbekommt, zum Parlamentspräsidenten gewählt.
Das ist eigentlich so ein fast schon chargenhafter Vollversager, also ein ängstlicher Typ, der auch überhaupt nichts versteht, also eine ziemlich überzeichnete Figur, der dann sozusagen so Strohmann-mäßig als Parlamentspräsident installiert wird.
Ne? Genau,
Staffel.
Als Teil eines großen Intrigenspiels, weil alle Leute tatsächlich immer darum bemüht sind, ihre eigenen Vorteile in diesem parlamentarischen Kosmos geltend zu machen. Und davon handelt auch die Serie. Es geht einerseits darum zu zeigen, wieso die Wirkmechanismen dieses riesigen Apparates sind, der mit einer relativ schmalen demokratischen Basis, wenn man so will, also zumindest auf nationaler Ebene, so wie viel Einfluss nimmt eine Stimme bei einer europäischen Wahl aus Deutschland tatsächlich auf die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments. Ist minimal, aber letztlich werden da ja massiv wichtige, auch für den nationalen Raum wichtige Entscheidungen getroffen, und auf diese Entscheidungsfindungsprozesse blickt diese Serie. Sie tut das einerseits sehr, sehr fachkundig, sie kennt sich wirklich sehr, also der Debré kennt sich sehr gut aus in den Mechanismen des europäischen Parlamentarismus, stellt ihn damit auch eigentlich ein bisschen bloß, also spielt eigentlich gewissermaßen sogar den Gegnerinnen innerhalb des Europäischen Parlamentes oder der EU in die Karten, die also diese das ganzen... Das ist
eine klassische Bürokratiesatire dann im Prinzip, ne?
Genau.
Sehr, sehr fein ausgearbeitet.
Genau, aber er haut halt nicht nur drauf auf diese Entscheidungsmechanismen und darüber, dass das alles nur korrupt ist und dass sie sich nur mit Gurkenkrümmungswinkeln beschäftigen und sowas, sondern er zeigt Menschen darin, die versuchen, diese Bürokratie in den Griff zu bekommen. Und er macht das einerseits auf eine sehr herzliche Art, dass er diesen Leuten tatsächlich Leben einseelt und denen zeigt, denen geht es um was. Nicht allen, aber es gibt da Leute, denen geht es um etwas. Und andererseits wählt er dafür die Humorebene, um das nicht zu knöchern zu produzieren. Und das ist dadurch, durch diesen Humor, den er da reinbringt, ist das oft teilweise so hinreißende Art, satirisch komisch und gleichzeitig menschlich warm, dass das auch echt eine richtig gute Serie ist, finde ich.
Ja, ich fand, also ich habe so ein bisschen, oder wenn es jetzt ein rein deutsches Projekt gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich bei dieser Bürokratie-Satire geblieben. Aber was dieser französische Autor geschafft hat, ist, dass du, also sehr viele Figuren in dem Ensemble sind ja sehr jung, also dieser Deutsche, diese Britin und dieser Franzose sind praktisch junge Assistenten in diesem Moloch. Oder jetzt auch die neue Abgeordnete, für die der Sami arbeitet, ist auch eine junge Frau. Wird auch am Anfang so ein bisschen mitgespielt, dass er denkt, ach, das ist die Mitarbeiterin oder so. Und dann auf einmal, hups, ist die Chefin. Und was er schafft, der Autor, ist, dass du wirklich mit so einem jungen Blick und auch mit diesen jungen Figuren, die auch nach Liebe suchen und nach einem Platz in der Welt, dass du mit denen irgendwie mitgehst und die magst. Und deswegen ist die Serie dann letztendlich dann auch ein gutes Paket.
Obwohl das überhaupt keine rein guten, das sind nicht nur Protagonisten, sondern auch Antagonistinnen. Also gerade die Rose, die kehrt jetzt als Lobbyistin. Also die war vorher parlamentarische
Assistentin. Die Britin, mit der so ein bisschen so ein Love-Interesting
hat. Ne? Ja, die hatten auch was miteinander. Und so. Und es pritzelt auch noch so ein bisschen zwischen den beiden. Und die ist jetzt halt Lobbyistin. Also die hat die Seiten gewechselt. Und ich weiß ja, wie gesagt, noch nicht so wahnsinnig viel drüber, weil ich noch nicht genug gesehen habe. Aber es ist halt, es atmet unglaublich viel von dieser persönlichen Ebene innerhalb einer sehr sturen bürokratischen Ebene. Und das trägt diese Serie die ganze Zeit. Und es ist auch, interessanterweise ist es, es gibt da eine synchronisierte Fassung.
Ja,
die ist schwierig, aber sie ist jetzt auch kein Desaster. Ich habe schon sehr viel schlechtere Synchronisierung erlebt. Aber es ist, wenn man sich das Original anschaut, und das kann man in der Mediathek, dann zeigt sich, dass die Deutschen Deutsch reden und die Franzosen reden Französisch. Und ich weiß gar nicht, ob die Engländer...
Die Engländer sprechen Englisch.
Genau. Ja,
es ist eine dreisprachige, ist auch in der Werbung sozusagen die trilinguale Serie Parlament. Und ich habe auch ein paar Folgen synchronisiert oder zwei Folgen synchronisiert geguckt und zwei Folgen im Originalton. Ich gebe dir recht übrigens, die Synchronfassung ist gar nicht so schlecht. Ist, ja, wenn man es möchte, halt einfacher zu gucken. Aber die trilinguale Fassung ist großartig.
Ja.
Weil da noch mal ein ganzes Stück mehr Authentizität entsteht einfach.
Aber wir sind ja beide sehr, sehr skeptisch. Ich noch ein bisschen mehr, ich bin ja gerade so voller Hass und Verachtung auf das Synchronisationsgewerbe. So. Man muss das auch, ich muss es mir auch öfter mal verkneifen, das immer wieder anzusprechen. Und es ist natürlich auch, sich eine Serie in drei Sprachen anzuschauen, die dann entsprechend untertitelt wird, das ist auch fordernd. Also zwei Sprachen ist schon, oder eine Fremdsprache ist schon fordernd, drei Sprachen ist fordernd so, weil man sich auf gar nichts richtig einstellen kann. Das heißt, ich kann jedem nur, also ich finde es überhaupt nicht bedenklich, sich das Ganze auf Deutsch anzugucken. Ich finde es aber unbedingt empfehlenswert, sich das in dieser trilingualen Fassung anzuschauen. Und das ist auch gerade deswegen so interessant, weil man dann eben so merkt, wie die Deutschen miteinander kommunizieren und wie die Franzosen miteinander kommunizieren. Die haben ganz eigene Arten, mit diese Bürokratie zu bewältigen. Also Johann von Bülow spielt hier einen deutschen Abgeordneten.
In der zweiten Staffel.
Staffel. Und der macht das so geil, weil der hat so ein leicht sarkastisches, übersteigertes Selbstbewusstsein als Vertreter eines Landes, das mit Abstand der größte Beitragszahler ist. Und mit Abstand die größte Macht hat, aber gleichzeitig auch immer um Ausgleich bemüht ist, um die Historie nicht zu stark in die Gegenwart hineinkommen zu lassen. Und das spielt er perfekt. So, ich weiß nicht, Johann von Bülow ist mir noch nie so als
Der ist schon ganz gut.
Ja. Der ist okay, Also ist mir weder negativ noch positiv aufgefallen. So, ja. Der spielt Traumschiff genauso wie so anspruchsvolle Mehrteiler. Und diesen Politiker hier, den spielt er genauso, wie ich mir einen deutschen EU-Politiker vorstelle.
Ja, es gibt, glaube ich, auch die Szene, wo da steht der so und so vor der Tür, der Deutsche, und dann geht die Tür auf und dann sagt der andere, oh ja, er sieht wirklich sehr deutsch aus, er wirkt sehr deutsch. Ja, ich fand das auch wirklich, ich kannte es vorher nicht und ich habe mir tatsächlich nochmal die Begründung von der Grimme-Jury durchgelesen, warum sie letztes Jahr der Serie Parlament diesen Grimme-Preis erteilt hat, und unter anderem, die begründen das ja immer sehr schön in sehr guten, prägnanten Texten, wie ich finde, und da steht ja drin, dass sie auch bewerten, dass es wohl, also keiner gedacht hätte, dass man so einen unfassbar trockenen Stoff wie, also Politik ist eh schon schwierig und es gibt, deswegen sind ja auch sehr viele, gerade aus Deutschland, Politikstoffe im fiktionalen Bereich nicht besonders gelungen, aber dass man auch noch EU-Bürokratie oder EU-Parlamentarismus, der noch viel komplexer und noch viel spröder wirkt als die Landespolitik, die wir begleiten, das in einer interessanten interessante Serie zu packen, ist wirklich eine monstermäßige Leistung,
muss ich sagen.
Also die Serie macht total Spaß, sie ist kurz, 20- bis 30-minütige Episoden und man kann die echt so wegbingen und man lernt was und ist gerührt und das ist wirklich zum Zungeschnalzen, also das ganze
Ding. Es ist auch eine Empfehlung, macht das so, guckt euch das an, dann kannst du auch eben, was du sagst, so, weil es so einfach reinläuft und weil der Humor da drin ist auch manchmal echt albern. So, das ist nicht immer nur so total verkopfter Polit-Satire-Humor, sondern er ist echt albern. Also es gibt so eine Szene, die fand ich hinreißend, wo der Toto über Jahre hinweg hat er so eine Dominobahn gebaut, also so eine Kettenreaktionsbahn in seinem Büro. Büro. Und während die läuft, erklärt er ihm, wie die Wahl zum Parlamentspräsidenten üblicherweise läuft. So. Mhm. Und immer dann irgendwas kippt um, so, das sind dann, das ist mit Kochlöffeln und Tischtennisbällen und so weiter. Da gibt's ja 1000 Videos von bei auf YouTube. Und so, das seine Erklärung und diese Dominobahn, die läuft so parallel, windet sich so parallel vorwärts.
Und die Dominobahn muss ja auch jemand für den Film kreiert und aufgebaut haben. Ne?
Ja.
Es ist sozusagen eine tolle Szene, die auf zwei Ebenen toll ist.
Ja, genau. Das ist, und das kennzeichnet so dieses Format. Das ist manchmal gibt es auch so Mann versteckt sich hinter Palme und wird entdeckt Humor, und manchmal gibt es einfach so feinen, hintergründigen, so Zwischenraumwortwitz und so. In jeder Hinsicht echt eine gute Serie. Ich glaube jetzt nicht, dass sie nochmal einen Grimme-Preis bekommt, aber wenn sie ihn nicht letztes Mal bekommen hätte, könnte sie ihn wahrscheinlich jetzt gleich nochmal bekommen.
Super. Ja. Ja, dann haben wir zwei ganz große Serienempfehlungen und eine, die wir ja nicht so empfehlen können. Wie sieht's denn mit deinen Screenshots aus? Ich habe schon gesagt, aufgrund unserer kleinen Urlaubspause, wo ich mich wirklich serienmäßig beziehungsweise schautechnisch komplett in Retrobahn, also wir haben nur Sachen aus den 80ern und 90ern geguckt im Urlaub, begeben hat, habe ich heute nur einen Screenshot.
Hast du einen netten oder einen?
Ich habe einen positiven
Screenshot, okay.
Aber damit wir den schönen Wechsel haben, würde ich sagen, fang du mal an, dann mache ich meinen einen und du zum Abschluss.
Ja, ich habe auch zwei negative, weil
ja negativ.
Ja, ich muss nämlich einen positiven Screenshot ein bisschen relativieren. Ich habe nämlich nicht nur wegen des bescheuerten Titels Gänsehaut um Mitternacht weitergeguckt bis zum Ende, und es wird richtig flach am Ende. Also, oder was heißt flach? Es wird so, es hält überhaupt keinen Spannungsbogen, es hat eine total doofe Auflösung und es ist so, es kreist sich am Ende zusehends um sich selber. Und ist wirklich gar nicht mehr gruselig. So. Und
das interessant, ist, ja. Weil ich hatte auch einen Podcast gehört, wo die einen sehr, sehr guten Podcast, Serienpodcast, wo die auch das ganze Ding gesehen hatten, und die waren auch mal eigentlich Mike Flanagan-Fans und meinen, das ist auf jeden Fall seine schwächste Serie. Und wir sind ja, glaube ich, beide so, ich hatte, glaube ich, 4 oder 5 Folgen gesehen, und ich habe gedacht, ich wurde eigentlich reingezogen. Also ich weiß nicht, meine absolute Lieblingsserie, aber wir haben ja positiv darüber gesprochen, und ich habe gedacht, das wird immer noch besser auf Strecke. Und die Kollegen im anderen Podcast haben auch gesagt, es lässt hinten raus nochmal deutlich nach.
Also dadurch ist es ist definitiv die schlechteste Serie von Mike Flanagan, weil ich die anderen aber auch sehr mochte. Aber es ist auch einfach so keine gute Serie mehr, finde ich. Es hat seine Highlights, es hat sehr bedrückende krasse Horrormomente oder Gruselmomente, aber die wiegen es nicht auf, dass die Serie im Ganzen doch nicht gelungen ist.
Also eine Enttäuschung im Nachhinein, ja. Deswegen dein Appendix hier zur letzten Folge.
Genau.
Ja, mein Screenshot ist positiv, und das ist mal wieder ein Tatort. Das ist nicht der Tatort jetzt von diesem Sonntag, sondern es ist der Tatort vom nächsten Sonntag, der heißt Die Blicke der Anderen. Spielt im Schwarzwald, und das Interessante ist, der Autor ist Bernd Lange.
Ach, crazy.
Also der Bernd Lange, den wir für seinen Spieler am Abgrund gerade kritisiert haben, und den ich ja ansonsten sehr, sehr schätze. Bernd Lange hat ja schon den ersten Schwarzwälder Tatort, ich glaube, das ist jetzt der 8., glaube ich, auch geschrieben. Schon, ja. Ja, Goldbach. Ich weiß nicht, ob du den damals gesehen hast, mit diesem vermissten Kind toller Krimi. Und der neue, die Blicke der Anderen, spielt in einer, ja, schick bürgerlichen Neubausiedlung im Breisgau, also irgendwo außerhalb der Tore von Freiburg. Und da scheint sich eine Familientragödie abgespielt zu haben. Also eine Frau, die einen Schlüssel hat, kommt in ein Haus und alles ist voller Blut. Und man weiß nicht, was sich da abgespielt hat. Und letztendlich ist der große Sohn ist am Leben, der hat auswärts übernachtet. Die Frau, die Mutter, wird gefunden irgendwo, stoisch an einem Tisch sitzend, irgendwie in einer Autobahnraststätte. Und offensichtlich sind der Vater und der kleine Sohn offensichtlich Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Und der Krimi erzählt davon, dass die Kommissare, also gespielt von Hans-Jochen Wagner und Eva Löbau, im Schwarzwald eigentlich alles darauf hinweist, dass diese Frau, gespielt ganz großartig, gespielt von Lisa Hagmeister, Hamburger Theaterstar, vielleicht ihre Familie, also ihren Mann und ihren kleinen Sohn umgebracht hat, weil alles spricht dafür. Und der ganze Film beobachtet sehr, sehr genau diesen Verdacht, diese seltsame Frau, wo man nicht genau weiß, was treibt die eigentlich an, warum verhält die sich so stoisch, so komisch. Und das Ganze läuft innerhalb der ARD-Themenwoche. Und die ARD-Themenwoche heißt, wir gesucht, was hält uns zusammen? Und man kann jetzt sagen, gut, der Spagat ist, dass man praktisch sagt, Vorurteile. Diese Frau kommt von woanders, sie kommt nicht da aus dem Schwarzwald, die ist spröder, als die Leute da vielleicht denken, dass man sein müsste. Und ja, die Sandra ist halt die Sandra, heißt es dann immer, wenn die Sandnachbarn fragen, ja, wie ist denn die Frau so oder wie erleben sie die so? Ne? Also sie können die Frau nicht verstehen, sie verhält sich nicht so, wie man denkt, dass man sich als gutbürgerliche Mutter verhalten müsste. Und deswegen ist sie halt, wird ihr Leben von vielen Vorurteilen von außen betrachtet, begleitet, und das macht sie eben zur Verdächtigen in diesem Mordfall. Das hat der Bernd Lange ganz herausragend gut geschrieben. Da ist nämlich wieder dieses langsame, diese knisternde Spannung, obwohl gar nicht viel passiert, nur in der Beobachtung dieses Falles und das, was da passiert ist. Und deswegen ist das ein ganz, ganz hervorragender Tatort geworden, und da hat der Bernd Lange seine Leistung von Spiel am Abgrund, sage ich mal, wieder wettgemacht. Und
das heißt also, dieser Schwarzwald-Krimi, der funktioniert auch über diese 8 Folgen hinweg gut?
Nee, das ist kein Schwarzwald-Krimi, das ist ein Tatort.
Schwarzwald-Tatort.
Der funktioniert wie jeder Tatort über 90 Minuten.
Ja, aber also auch die 6 Fälle zwischen dem ersten und dem neuen jetzt, die haben auch funktioniert, weil ich habe die nicht gesehen.
Ach so, ja, ich finde den Schwarzwalder Tatort, da gab es auch mal 2 Folgen, die so mittelprächtig waren, aber ich mag die sehr gern. Ich mag die beiden Ermittler, also den Wagner und die Löwen. Die waren durchaus, die sind ambitioniert, sage ich mal. Die haben gute Stoffe, gute Drehbücher. Also ich mag die Schwarzwälder.
Können wir vielleicht mal wieder einen Tatort an.
Ja, gut. Genau. Dein zweiter Screenshot.
Eigentlich hätte ich 3 Sachen. Das ist ja, so.
Mach einen Doppelten draus.
Ja, vielleicht mache ich einfach, also ich mache das ein bisschen stichwortartig. Es gibt eine neue Version von Im Westen nichts Neues auf Netflix. Startet heute interessanterweise. Ist die erste, auch interessanterweise die erste deutsche Adaption dieses Buches von Maria Remarque, und hat es geschafft, wie die ersten beiden auch, der erste schwarz-weiß verfilmt 1930, glaube ich, zumindest kam er 1930 hier in die Kinos, wurde sofort stark angegangen von der erwachenden Rechten hier. Der zweite war 1979, damals, also auch aus den USA, damals mit John Boy aus den Waltons als Hauptdarsteller. Und ich meine, die Geschichte ist ja bekannt. Es geht darum, wie eine ganze Generation aus verschiedener Länder in den Schützengräben verheizt wurden, ohne Sinn und Verstand, einfach immer ins gegnerische Sperrfeuer getrieben und das für ein paar Meter Geländegewinne und sowas. Und diese Geschichte wird jetzt halt aus damaliger Sicht erzählt, mit den Möglichkeiten von heute, und das gelingt diesem Film sehr gut. Ich will gar nicht mehr darüber sagen, so, aber es ist, wer die anderen noch nicht gesehen hat oder wer die anderen vergleichen möchte mit einer moderneren Adaption, sollte sich ruhig Im Westen was Neues mal anschauen.
Es ist interessant, ich habe mir nur den Trailer angeschaut, weil ich mal so prüfen wollte, ob das vielleicht was ist für mich, und da ist halt eine Kampfszene nach der anderen. Und
es wird viel gekämpft,
aber es ist Trailer, ich bin ja ein Trailer-Verächter. Ja. Die meisten Trailer schaffen es ja bei mir, das Gefühl zu erzeugen, dass ich die Serie nicht sehen möchte.
Ja, vor allen Dingen ist es Quatsch, weil dieser als erste Adaption davon entfernt sich nämlich diese Version von der aus den Schützengräben, und erzählt nebenbei die Geschichte von Matthias Erzberger, gespielt von Daniel Brühl, der sich um Friedensverhandlungen mit Frankreich bemüht in den letzten 72 Stunden. Also das meiste Geschehen handelt in den letzten 72 Stunden vor dem offiziellen Kriegsende. Und das gab es in den anderen, das gibt es weder im Roman, noch gab es das in den beiden Verfilmungen zuvor. Und es spielt auch sehr, sehr wenig an der Heimatfront. Also die ersten beiden Filme haben sehr, sehr viel Zeit darauf verwandt, zu zeigen, wie die Kinder zu dem gemacht wurden, was sie dann letztlich waren, und wie sie euphorisch in den Krieg gegangen sind und nach 20 Minuten ihre Euphorie wieder verloren haben. Hier gibt es eine politische Randkomponente, und das ist kreativ, ist originell. Ich weiß nicht, ob das jetzt nicht großartig filmisch übersetzt, aber es ist trotzdem ein interessanter Ansatz. So.
Sehr schön.
Sehr schön, aber ich möchte einfach 2 Serien noch reinwerfen, die damals, als sie gelaufen sind, an mir vorbeigelaufen sind, und die ich jetzt gerade, eine gucke ich noch, nee, in beiden bin ich noch drin. Das eine ist Cleo. Mit Jella Hase als Stasi-Recherin.
Haben wir hier nicht besprochen, obwohl das ja ein riesiger deutscher Netflix-Hit ist. Ja, ne?
Also, Hammer, sag ich euch. Ja. Leute, die ist so geil. Also Jelle Hase ist so geil. So ein bisschen Tarantino-esque, so oftmals radikal drüber, aber wirklich amerikanisches Niveau. Also es hat wirklich Tarantino-Niveau und hält es von zumindest in den ersten sechs
Folgen. Cleo wird überall gefeiert, auch wenn die allererste Kritik, die ich gehört habe, negativ war, aber ich höre, danach habe ich immer nur noch Gutes gehört und die Zuschauerzahlen sind wohl enorm.
Ja, also fort glaub, zweite Staffel
ist, glaube ich, schon geordert.
Kann ich mir vorstellen, ja. Und das zweite ist, haben wahrscheinlich die meisten von euch schon gesehen, ist Fleabag.
Naja, gut,
okay. Aber ich habe die jetzt erst gesehen. Die ist damals, war 2017 oder sowas, glaube ich, ist sie mir vorbeigelaufen. Oh, ich bin so in love in dieser, mit dieser Serie. Also wer die noch nicht gesehen hat, über so eine Londonerin auf der Suche nach Befriedigung und Erlösung zugleich, so. Sehr, sehr sexuell, aber auch sehr psychologisch.
Geil. Wer mehr darüber wissen will, kann mal ganz nach oben scrollen in meinem Gespräch mit der Verena Altenberger, wo wir über ihre Lieblingsfilme und Lieblingsserien sprechen. Sprechen wir ein bisschen länger über Fleabag. Da muss man ziemlich nach oben scrollen, ist nämlich schon ein bisschen her.
Okay.
Aber also wenn du jetzt über Fleabag redest, dann kann ich ja gleich noch sagen, dass ich im Urlaub nochmal The Big Lebowski von Coen-Brüdern gesehen habe und fand, dass der herausragend gut gealtert ist. Aber wir sollten vielleicht einfach mal eine Retro-Folge aufnehmen.
Eine Retro-Folge,
sonst landen wir jetzt ein paar Jahre unsere Lieblingsfilme und Serien aus den 80ern und 90ern.
Machen wir Weihnachten vielleicht oder sowas mal.
Nicht zu viel versprechen, aber an dieser Stelle würde ich sagen, sind wir erstmal durch für heute.
Ja.
Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Wir würden uns freuen und dieser Aufruf ist ernst gemeint, weil er uns mehr Hörerinnen und Hörer bringt und wir das Ganze hier vielleicht dann doch mal irgendwann so ein bisschen, ganz, ganz ein bisschen mitfinanzieren können über die Hörerzahlen. Schreibt uns mal eine Bewertung in eure Abspielstation, wo ihr den Podcast hört. Ihr könnt uns per Mail Fragen stellen, Anregungen liefern, die Mailadresse in den Shownotes zu finden. Ansonsten haben wir uns gefreut, wieder für euch da zu sein. Und wir sehen bzw. hören uns wieder, ich glaube, es war der 3. oder 4. November, also jedenfalls in 2 Wochen.
Nee, das kann nicht sein, weil der 3. ist nächste Woche.
Ah, stimmt.
Dann ist es Mitte November.
Gut, wir müssen unsere Kalender rausgraben. Aber dann versuchen wir wieder mindestens 3 schöne Themen für euch vorzubereiten.
Wir freuen uns drauf. Herbst ist voller neuer Neuveröffentlichungen. Da wird es einiges zu erzählen geben.
Prima. Dann gehabt euch wohl, bleibt gesund und bis bald.
Macht's gut. Tschüssli.
Auch eine noch, der Fernsehpodcast.